What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom 9. Tag, glaube ich, in Cannes. Hier ist Patrick immer noch und mit mir, wie die letzten Tage auch schon.
Jakob, hallo.
Und mit uns dabei sind heute Christoph Gröner und Julia Weigel vom Filmfest München, die dort die Co-Leitung bilden, was das künstlerische Programm angeht. Und Christoph Gröner darüber hinaus ist auch der Leiter des Festivals. Und ich bin super froh, dass ich euch bei uns habe. Wie geht's euch erstmal?
Uns geht's super. Bisschen müde an Tag 9. Ich glaube, so geht es uns gerade allen. Die Tage verschwimmen. Wir kennen uns gar nicht mehr so wirklich aus, aber wir schaffen es immer noch ins Kino. Wir schaffen es ins Palais und wir sind jetzt vor allem froh, dass wir hier bei euch sein dürfen.
Ja, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, das typische Cannes-Gefühl an Tag 9. Leicht verschoben, gute Filme gesehen, nicht so gute Filme gesehen. Und jetzt stehen wir kurz davor, dass wir heute Abend den Geburtstag eines Kollegen von uns feiern, der jedes Jahr in Cannes Geburtstag hat, nämlich Bernhard Kahl, der auch mit uns da ist, neben Florian Borchmeier, also zwei internationale Programmer noch aus unserem Team. Und das nutzen wir dann traditionell dazu, so ein Roundup zu machen und zu schauen, wie das Cannes-Programm auf uns wirkt.
Das ist vielleicht ein guter Übergang, denn wie findet ihr denn das Festival dieses Jahr? Also ist es dieses Jahr anders als in Vorjahren? Gibt es irgendwas Besonderes für euch oder was für Filme vor allem habt ihr denn im Auge für München?
Ah, das ist eine total gute Frage, weil wir haben da schon sehr viel drüber diskutiert. Ich glaube, man ist hierher gefahren mit der Stimmung so, boah, es ist ein richtig krass cooles Line-up mit ganz vielen großen Namen, ganz vielen AutorInnen und vor allem natürlich Filmautoren. Und dann kommt man hierher und dann sind es doch am Ende des Tages immer wieder die Entdeckungen, die einen eigentlich sehr positiv überraschen und die großen Namen, die einen doch dann immer mal wieder auch ein bisschen enttäuschen. Wäre jetzt meine erste Einschätzung, Christoph?
Ja, also der Widerspruch, sondern die Zweigleisigkeit zwischen, wir sind ja jetzt schon ein paar Mal in Cannes gewesen, durchaus die Zweigleisigkeit dieser roten Teppiche, die dieses Jahr noch, ich noch als noch extremer und starbesetzter empfinde, als selbst in den letzten Jahren, das zum einen. Und die Tatsache, dass manche der Filme aus dem Wettbewerb vielleicht mehr als in anderen Jahren so, ich würde mal sagen, auf so ein normales Maß zurückgeholt werden, wenn man sie dann gesehen hat, abseits der Namen. Das ist etwas, was vielleicht so ein bisschen anders ist. Also man kann sagen, vielleicht das kann in noch stärkerem Maße einfach diese Starzentrale der Filmwelt geworden ist und immer weiter wird. Also die Anziehungskräfte sind irre.
Ja, und ihr beide habt ja im letzten Jahr die kreative Co-Leitung übernommen in München und könnt ihr vielleicht mal beschreiben erst einmal, ja, wieso, also könnt ihr mal so kurz vielleicht skizzieren, wie sich euer Weg dorthin so gestaltet hat und wie ihr das jetzt betrachtet, was das, ob es ein, ist das ein nahtloser Übergang oder werden sich wirklich spezifisch Dinge ändern unter eurer Leitung? Gibt es da so einen, vielleicht sogar Plan über Jahre hinweg? Wie ist da eure Vision für das Filmfest München?
Also erstmal, wir haben ja momentan die Leitung jetzt mal für 2 Jahre übernommen, was sehr schön ist, weil in diesen 2 Jahren können wir, glaube ich, sehr viel ausprobieren, was wir dann hoffentlich in die Zukunft tragen können. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir ein gelerntes Team sind. Wir arbeiten jetzt seit Jahren zusammen beim Filmfest München. Christoph ist schon seit 20 Jahren beim Filmfest, hat als Praktikant angefangen. Ich bin seit knapp 10 Jahren beim Filmfest, seit 9 und habe dort in der Presseabteilung angefangen. Also wir haben auch beide unterschiedlichste Einblicke bekommen in die Redaktion, in die Presseabteilung, in das Programm. Christoph war jetzt schon ein paar Jahre lang künstlerischer Leiter, ich hier im internationalen Programm tätig. Und ich glaube, was für uns so ein Schlüsselmoment war tatsächlich die Pandemie und 2020, wo wir das Festival ja absagen mussten leider und aber uns das die Chance gegeben hat, das Festival einfach mal komplett neu zu erfinden im Autokino und einfach wir gemerkt haben, dass trotzdem ein so etabliertes, traditionsreiches Festival dann auf einmal die Chance bekommt, ganz neu denken zu müssen. Aber daraus haben wir sehr viel mitnehmen können für die Zukunft, was wir tatsächlich anders machen wollten, dass zum Beispiel große Entdeckungen für uns immer wichtiger geworden sind, aber auch eine Flexibilität innerhalb des Festivals und des Festivalmachens. Und da sind sehr viele Ideen eigentlich entstanden, die wir jetzt durchsetzen wollen.
Ja, um das noch zu ergänzen, 2020, als es abgesagt wurde, haben tatsächlich wir mit einem ganz kleinen Team gesagt, wir wollen trotzdem was machen. Und diese Sache im Autokino hat uns beide, glaube ich, sehr stark geprägt. Denn statt über ein Red Carpet zu gehen, haben wir uns ein Red Car, ein Red Cabrio geholt und haben dann die Filmemacher und FilmemacherInnen an die Bühne gefahren und haben die ganze Zeit mit diesem ungenügenden Element oder unperfekten Element sehr stark gespielt. Das hat uns dann geprägt. Wir haben das mit einer digitalen Strategie verbunden, dass wir zum ersten Mal auf Instagram auftraten und so weiter. Und viele dieser Elemente aus diesem Sommer der Improvisation haben uns dann eben geholfen. Und insofern, ja, also einerseits ist es wirklich Kontinuität, 10 und 20 Jahre im Team jeweils. Und andererseits haben wir viele Ideen eben entwickeln können, die wir jetzt, so glauben wir, hoffentlich zur vollen Blüte bringen können. Also dir, du hast es öfter gesagt, ist die Frage des Entdecker-Festivals natürlich wahnsinnig wichtig. Also wir haben mehr und mehr internationale und Weltpremieren internationaler Filme. Wir sind ja eigentlich normalerweise immer so ein fester Anker fürs deutsche Kino erstmal gewesen in den Uraufführungen. Und wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, uns getraut und freuen uns auch, uns jetzt selber die Nummer-1-Plattform des deutschen Filmschaffens zu nennen, weil es bei uns eben diese ganzen Facetten des deutschen Films gibt. Das heißt Fernsehen, Film, Streaming, das heißt jung und etabliert, das heißt alles in eigenen Reihen und alles irgendwie mit internationalem Anspruch. Also ganz viele dieser Filme sind später eben auf A-Festivals und anderen Festivals im internationalen Circuit zu sehen.
Das interessiert mich, dass ihr sagt, dass ihr spezialisiert euch klar auf die Kategorien des deutschen Kinos, auch ja des deutschen Fernsehens. Es gibt auch eine ausgeprägte Kinderfilmsektion bei euch. Genau. Also das gibt es zum Beispiel auf dem Filmfest Hamburg auch. Auf anderen großen A-Festivals ist das eher weniger präsent. Nun ist es aber so, dass gerade der deutsche Film ist ja kein Unikat nur für München, dass das deutsche Kino, sagt man vielleicht besser, so eine eigene Sektion hat. Auf der Berlinale gibt es Perspektive deutsches Kino und auch in Hamburg gibt es diese Sektion Große Freiheiten, die jetzt auch neu ist, wo man auch nochmal versucht, was sind neue Stimmen im deutschen Kino. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, deutschlandspezifisch, weil hier in Frankreich, jetzt hier in Cannes, gibt es jetzt keine Sektion, wo jetzt der französische Film oder auch in Venedig gibt es jetzt keine italienische Filmsektion. Natürlich sind aus den jeweiligen respektiven Ländern dann Firmen in den einzelnen, im Wettbewerb groß vertreten. Aber warum ist das so ein deutsches Phänomen, dass man der Meinung ist, man muss immer so das deutsche Kino nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal geben? Spielt das vielleicht mit so einem, ich will nicht polemisch werden, mit so einem Minderwertigkeitsgefühl, dass das dem deutschen Kino noch so ein bisschen anhaftet? Man hat oft das Gefühl, man muss sich international noch richtig beweisen. Was denkt ihr dazu?
Also ein paar Eindrücke zu dem ersten Teil, den du genannt hast. Die Berlinale hat ja die deutschen Sektionen abgeschafft. Also das ist ja jetzt, genau, gibt es ja tatsächlich nicht
diesem
mehr.
Jahr, oder?
Ja, genau. Und das hat uns eben dazu geführt, das zu betonen. Und auch in Venedig gab es über sehr viele Jahre eine rein italienische Sektion, sozusagen so ein Best-of. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach eine Genealogie, eine Entwicklung eines Festivals. Das Filmfest München macht seit sehr vielen Jahren sehr viel für deutsches Kino mit einem internationalen Anspruch und bei den anderen genannten Festivals abseits der Berlinale kann man einfach so über die Jahre nachschauen, wie viele Filme in den internationalen Kreislauf, wenn du so willst, des Films gekommen sind. Und das ist bei uns einfach überproportional hoch. Also diese internationale Verbindung ist vielleicht für das deutsche Kino ist das Alleinstellungsmerkmal, das ich nochmal herausarbeiten wollen will.
Und ich würde da eigentlich ganz gerne ergänzen, auf welches Festival wir natürlich auch immer ganz gerne schielen, ist so Sundance. Und zum Beispiel Sundance hat eine US Dramatic Competition oder auch eine US Documentary Competition. Und wir verstehen das gar nicht so als Resterampe, wie man es jetzt wirklich sehr polemisch ausdrücken könnte, sondern wir verstehen das als Showcase des deutschen Films. Also dass man wirklich einfach gerade in unseren Reihen neues deutsches Kino und neues deutsches Fernsehen einfach das Spektrum deutschen Filmschaffens in einem Jahrgang hier zusammen sieht und eben ganz junge neue Stimmen, also Abschlussfilme der unterschiedlichen Filmhochschulen, neben eben schon etablierten FilmemacherInnen. Also aus den vergangenen Jahren könnten wir da vielleicht ein Beispiel nennen, das war Lieber Thomas von Andreas Kleinert, der bei uns im Neuen Deutschen Kino lief, weil wir eben dachten, das ist genau ein Film, der zeigt, was deutsches Filmschaffen gerade sein kann. Und dann hat er eine Lola nach der anderen beim Deutschen Filmpreis abgeräumt. Also da, genau darum geht es, diese einfach eine Plattform für diese unterschiedlichen Stimmen zu bauen und zu finden.
Ja, also insgesamt, um das abzurunden, ich glaube, wir erleben das als Privileg, weil wir den ganzen Jahrgang sehen können und dann ja sehr selektiv Filme auswählen können. Also das Privileg, sozusagen ein Schlaglicht auf besonders spannende Entdeckungen des deutschen Kinos zu legen. Die Filmemacher, die wir zeigen, sind zumindest alle sehr selbstbewusst.
Ja, ich finde diesen Verweis zum Sundance Film Festival ganz hilfreich. Ich würde aber schon sagen, dass der ein bisschen anders situiert ist in der Hinsicht, dass ja schon in den USA sehr schwierig ist, Leute dazu zu bewegen, internationale Filme zu sehen. Also dieser Diskurs, den wir vor ein paar Jahren hatten zu den Untertiteln, der dann auch durch dieses Oscar-Zitat von, oder vielleicht war das bei den Golden Globes oder so, aber von Bong Joon-ho, als er sagte, ja, die Schwelle ist eigentlich so gering, wenn man sich mal darauf einlässt, diese Untertitel zu lesen. Aber ich glaube, es gibt einfach in den USA noch einen viel größeren Stellenwert für den heimischen Markt, als das vielleicht, also, oder die Schwelle ist höher, sich mal dem Internationalen auszusetzen bei Sundance zum Beispiel, als, also für so ein US-Publikum als, und die haben da auch dieser US, also ich war nur einmal dort, aber ich habe schon gemerkt, dass die US-Sektion da viel beliebter war als die internationale Sektion.
Aber das ist total interessant, dass du das sagst, weil nämlich Sundance, also wir kennen Sundance sehr gut, wir kennen Kim Yutani, die Director of Programming, wahnsinnig gut, und wir haben uns viel mit ihnen unterhalten und jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt, dass sie genau das versuchen zu ändern. Ja. Dass gerade sozusagen die International Competitions, also World Cinema Dramatic und World Cinema Documentary, immer stärker werden. Also um einen Titel daraus zu heben, den wir auch letztes Jahr gespielt haben, Smokes on a Sisterhood, ist ein Beispiel. Der ist ja dann durch die Decke gegangen, hat dann den Europäischen Filmpreis gewonnen, lief auf etlichen Festivals, wurde wirklich ein Aushängeschild des neuen Dokumentarfilms, der sehr inszeniert ist, auch sehr stark hybride Verankerungen hat. Und diese Filme findet man jetzt auch bei Sundance. Also sie versuchen sehr stark internationale Stimmen nach Park City zu holen, denen dort auch einen Raum zu geben und dort von anderen Festivals und anderen Programmen entdeckt zu werden.
Ja, Park City, wollen wir mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Ne? Das ist ja gerade so eine große Diskussion. Bleiben Sie dort? Oder?
Ja, da schwirren viele Gerüchte rum. Ich wollte nur noch einen Aspekt aufgreifen, den du genannt hast, nämlich als du Bong Joon-ho genannt hast, dachte ich mir sofort, das gibt uns die Möglichkeit, das Filmfest München auch einzuordnen und als das, was es ist, nämlich zu einem Drittel aus deutschen Filmen, bestehend zu zwei Dritteln aber aus internationalen Filmen. Also es bleibt weiterhin, der weit größere Anteil bleiben internationale Filme. Und wo hat Bong Joon-ho, ich meine wirklich in seiner gesamten Karriere, den ersten Preis überhaupt gewonnen? In München. 2001 mit Barking Dogs Never Bite. Und das hat dazu geführt, dass wir 2019 im Jahr vor dem Oscar die einzige komplette Retrospektive weltweit hatten und wir das einzige Festival waren, wo er tatsächlich hingefahren ist. Und das war ein super, super schöner Moment. Also was ich damit sagen will, ist, uns ist das internationale Profil und diese Verbindung von deutschen Filmschaffenden, deutschen Publikum und internationalen Filmschaffenden, internationalen Publikum wahnsinnig wichtig. Und für uns ist dieses Thema Nummer 1 Plattform des deutschen Filmschaffens auch ein Anzugspunkt, um internationales Publikum anzulocken. Wenn du sagst, als Festival, kommt im Sommer zu uns, da könnt ihr deutsche FilmemacherInnen treffen, habt Spaß, das Wetter ist toll, dann ist das natürlich etwas, was international attraktiv ist und Kim Yutani, ne, zum Beispiel ja auch letztes Jahr zu uns gebracht hat.
Genau, und eben bei Publikum, internationales Publikum, meinen wir natürlich einfach Branche, also dass einfach die Filmschaffenden bei uns eine gute Zeit haben, wenn sie in München im Publikum ihre Filme präsentieren, dass wir aber auch, weil neben der deutschen Branche, die natürlich im Sommer nach München kommt, einfach auch immer mal wieder mit einem Gastland zusammenarbeiten und auch das Thema Koproduktionen in den Vordergrund stellen. Also wir haben ja jetzt seit 3 Jahren eine Koproduktionskonferenz. In diesem Jahr wird es das Gastland Kanada sein. Und außerdem konnten wir jetzt zum Glück unseren CineCoPro-Wettbewerb zurückbringen. Also um einfach noch mehr über deutsche Filme zu sprechen, aber deutsche Filme, die nicht nur ausschließlich deutsch sein müssen, sondern eben auch mit einem internationalen Anker oder mit einer internationalen Beteiligung. Und das sind genau diese Themen, die wir branchentechnisch in München diskutieren wollen.
Und ich wollte noch eine Frage auch in diesem Kontext stellen. Ihr habt vorhin schon gesagt, die Entdeckungen sind euch sehr wichtig. Inwiefern ist es dann für euch Priorität, dass die Filme bei euch auch Weltpremiere feiern?
Also wie Christoph vorhin sagte, die deutschen Filme feiern ja ausschließlich Weltpremieren bei uns, aber bei internationalen Filmen ist es eigentlich die Deutschlandpremiere. Und letztes Jahr hatten wir erstmalig 5 internationale Weltpremieren. Und um ein Beispiel da rauszunehmen, das war Edge of Everything, ein junger Debütfilm aus den USA von einem Regie-Duo aus L.A., und der hat tatsächlich ein Dreivierteljahr später in Santa Barbara den großen Preis gewonnen, den großen Independent-Preis. Und das hat uns natürlich zum Nachdenken gebracht, weil wir gemerkt haben, so natürlich können wir auch für kleinere American Indies, die vielleicht bei Sundance oder bei South by Southwest nicht gesehen würden, weil sie dann am Ende des Tages doch vielleicht zu klein sind und nicht zu speziell oder zu besonders, finden bei uns ein wunderbares Zuhause.
Edge of Everything, das ist diese Doku über Ronnie O'Sullivan, oder?
Nee, das ist tatsächlich ein Coming-of-Age-Film.
Ach so, ja, verwechsel ich den. Okay, das schneiden wir raus, glaube ich. gut, eine Frage, die mich jetzt, wo du schon gerade sagst, was meint ihr denn, ist so der Ruf von Filmfest München? Oder was ist die Reputation und was für ein Publikum habt ihr so im Kopf? Welches wollt ihr gerne an Land ziehen und welches glaubt ihr, ist so euer Hauptklientel?
Über die Reputation können dann andere reden, aber was für ein Publikum wir im Kopf haben oder uns vorstellen, das ist vielleicht das, was in den letzten Jahren immer mehr kommt. Unser Publikum verändert sich. Es verändert sich stark, es wird jünger, es wird diskursiv interessierter, es geht mit uns in diese Entdeckung mit rein. Es ist auch ein Publikum, das im Crossover und dafür ist Jule ganz eminent zuständig im Crossover zwischen den Kunstformen, zwischen Theatern, Museen und Film beheimatet ist und immer mehr zu uns kommt.
Also ich glaube, ich würde schon ganz gerne auf die Reputation antworten, weil es so lustig ist, weil wir, glaube ich, diese Frage relativ häufig bekommen, weil ja einfach München und Bayern mit so einer bestimmten Reputation ausgestattet ist. Also es heißt so ein bisschen immer ganz groß denken und ganz viel großes Wollen. Vor mehreren Jahren kam ein Wort auf, das uns noch heute verfolgt, die sogenannten Söder-Millionen, mit denen, die auf das Filmfest München einfach so draufgeworfen werden sollten, die nie kamen. Das interessiert uns aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, weil ich würde da ganz gerne ein Beispiel bringen, was das, glaube ich, ganz schön einrahmt ist. Wir haben ja schon, oder wir durften 2 große Stars bekannt geben, Kate Winslet und Jessica Lange. Und das freut uns wahnsinnig, dass wir so große Talente aus Hollywood mal wieder nach München bringen dürfen. Aber die kommen aus einem guten Grund. Kate Winslet kommt mit Lee, oder zu Deutsch heißt der Film Die Fotografin, über Lee Miller, die in München in Hitlers Badewanne lag und ein Selbstporträt von sich geschossen hat. Und sie kommt, weil sie den Film co-produziert hat. Also sie hat ein wahnsinniges Eigeninteresse, über den Film zu sprechen, den Film in München zu präsentieren und auch da zu sein und eben nicht nur über einen roten Teppich zu laufen. Und das ist uns wahnsinnig wichtig. Bei Jessica Lange wird es eine Fotoausstellung sein, die ihre eigenen Fotografien zeigt. In Deutschland weiß fast niemand, dass Jessica Lange selber fotografiert und Fotokünstlerin ist. Und genau diese Dinge interessieren uns, dass wir einfach gucken, wie kann man einen Künstler, eine Künstlerin von hohem Rang einfach noch ganz anders kontextualisieren und so nach München bringen.
Ja, das klingt sehr spannend und inwiefern versuchte da ein Forum zu herzustellen, das eben neben den Filmen noch ja, Orte des Zusammentreffens ja, herstellt und Diskussionen ermöglicht?
Also wir haben ja alle Industrieaktivitäten unter dem Schlagwort Biergarten Convention zusammengefasst. auch da, das haben wir international getestet und alle unsere internationalen Gäste aus vielen Jahren sagten, das verstehen sie sofort, das hat mit München zu tun, das hat mit einem Zusammensein zu tun. Aber dieses Wort, das führt einen dazu, was uns vorschwebt, nämlich, dass die Leute einerseits locker zusammen sind und wirklich Zeit haben, über Film zu reden, draußen und da privat zu reden oder beruflich zu reden und natürlich eben viel im Kino zu sein. Wir wollen einfach ein sehr nahbares Festival sein, ein Festival, das ständig inspiriert, wo über die Filme im Mittelpunkt geredet wird und wo tatsächlich sozusagen noch eine Form von Berührbarkeit, also nicht die roten Treppen hier von Cannes, wo alles weit weg ist, alles Telelens, alles mit großen Roben aufgehübscht und so weiter, sondern eher nah, eher zugänglich, eher familiär. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist.
Und ich glaube, ich würde da auch noch gerne was ergänzen. Und zwar, seit ein paar Jahren arbeiten wir immer mit dem Museum Brandhorst zusammen und versuchen gerade so ein bisschen diese Schnittstellen zwischen den Künsten etwas mehr zu erforschen, also zwischen der bildenden Kunst oder der Videokunst und dem Film. Und das klappt ganz wunderbar und das werden wir auch in diesem Jahr wieder tun. Die haben eine große Ausstellung, die sie nur einen Tag vor dem Filmfest München eröffnen. Da wird es um Andy Warhol und Keith Haring gehen und das Underground New York in den 80er Jahren und das werden wir filmisch kontextualisieren. Was wir aber auch machen, weil genau darum geht es uns, das Gespräch über Film und zu Film wieder mehr zu unterstützen und mehr zu befeuern. Und ich teaser jetzt einfach mal kurz was an, was wir noch gar nicht verraten haben. Okay. Wir können nämlich da den Pavillon 333, das ist von Architekturstudenten, ein von Architekturstudenten gebauter kleiner Diskursraum zwischen der Pinakothek der Moderne in München und dem Museum Brandhorst. Und das wird zu einem Tempel der VHS-Kassette und der Filmkritik. Und da wollen wir zusammen mit dem Revue-Heft, was ja so ein junges Revolver ist aus München von HFF-Absolventen und Absolventinnen und Studierenden, ein Magazin, also ein Diskursraum in schriftlicher Form, über Film, genau wieder darüber sprechen, was macht das Sammeln mit uns? Was macht das tatsächlich, oder was machte das Aufnehmen von Filmen mit uns oder tatsächlich physische Kopien zu besitzen mit uns? Und darüber wieder ganz anders über Film nachzudenken, weil das ja wirklich was ist, was verloren gegangen ist oder vielleicht heute einfach ganz anders gestaltet. Und das ist so ein Thema, das wir da genau aufgreifen wollen. Ich weiß nicht, Christoph, willst du noch mehr?
Und was stellen wir da konkret aus, Jule?
Tatsächlich die VHS-Sammlung von Michael Alten.
Genau. Das ist wirklich eine große Nummer, muss ich sagen. Also gerade Michael Alten, der hat ja von dem, ich reduziere ihn jetzt, aber von dem stammt ja dieser Spruch, im Kino schlafen bedeutet dem Film zu vertrauen, den man nur einmal im Jahr sagen darf. Und das ist ja wirklich, also das macht mich so ein bisschen sprachlos gerade. Und weil das ja auch, VHS ist ja so ein Vintage Special Interest Ding, das ja. Und wie genau wird das aussehen? Wird das auch dann während des Festivals groß promoviert werden oder wird es das ganze Jahr fortwährend existieren?
Tatsächlich findet das während der Festivalwoche statt. Der Pavillon 333 wird dann für alle einfach offen zugänglich sein. Und Arthur Alten, der Sohn von Michael Alten, stellt uns eben diese Sammlung zur Verfügung beziehungsweise baut zusammen mit einer anderen Filmemacherin, Sophie Mühe, eine Installation mit den VHS-Kassetten. Das heißt, da entstehen kleine Wohnzimmerräume im Raum. Und dann kann man die VHS-Kassette selber einlegen und gucken oder auch nur reingucken. Und jeden Tag werden andere Diskursformate stattfinden, um genau dieses Gespräch über Film, über auch Texte von Michael Alten, aber eben auch neue Texte, die über die gleichen Filme entstanden sind, einfach auch Generationen, obwohl er ja leider nicht mehr mit dabei sein kann, miteinander ins Gespräch kommen zu lassen.
Ja, das klingt super spannend. Ich will dazu noch eine Frage stellen, weil wir müssen dann schon noch zu Cannes übergehen. Wir haben noch gar nicht so viel über Cannes geredet hier und ich würde gerne über eure Rolle hier sprechen. Aber zu diesem, weil wir haben ja auch unsere eigene Zunft immer ein bisschen im Blick, die Filmkritik. Und inwiefern dieses Zusammentreffen dort, inwiefern gibt es da auch Pläne, dann etwas dazu zu publizieren? Oder also gibt es eine Veröffentlichung nach dem Festival von diesen Diskursen, die dort ja eben stattfinden?
Na, was wir immer machen, wir dokumentieren ja sehr viel per Video und teilweise auch per Audio. Wir reden da gerade noch drüber. Also was nicht geplant ist, zumindest nicht derzeit, ist eine gesonderte Publikation. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eure Reaktion, wie die Reaktion von manchen anderen Leuten, darauf hinweist, dass da noch mehr passiert. Das ist einfach, das ist, für uns ist es ein spannender Punkt. Ich glaube, für uns wäre es schön, wenn diese Sammlung, die sehr stark gefährdet ist und eigentlich aufgelöst werden sollte, wenn sich da noch ein Sammler, eine Sammlerin fände, die das ganze Konvolut der VHS-Kassetten, die ja minutiös beschriftet sind und unendlich viele sind, nochmal übernimmt. Also im Sinne des Erbes dieses unglaublich tollen Kritikers wäre es natürlich total spannend. Aber wie Jule gesagt hat, das andere ist sozusagen die Reflexion über das Sammeln selbst. Erstmal hier, wie bei allen anderen Sachen, die wir machen, wollen wir einen unglaublichen Moment herstellen und wollen, dass die Menschen besonders tief in diesen Moment eintauchen und davon begeistert sind. Über Publikationen zusätzliche haben wir bisher noch gar nicht so viel nachgedacht. Ne? Aber wir haben eine andere Publikation zurück, nämlich unseren Katalog. Das Filmfest München hat mit unserem Antritt endlich wieder einen Katalog. Das war 6 Jahre, 7 Jahre weg. Das hat uns sehr geschmerzt. Das haben wir zurückgängig gemacht.
Ja, ist wahrscheinlich auch immer so ein Symbol für das eigene Selbstverständnis, wenn man einen Katalog anbieten kann. Also ich glaube, Jakob, du hast dieses Jahr jetzt auch wieder den Cannes-Katalog hier gekauft. Da lassen sich die Leute auch immer was kosten. Die sind ja, aber das sind natürlich tolle Sammlerstücke. Na gut, ich wollte schon jetzt noch übergehen zu eurer Cannes-Erfahrung hier, weil das ist einfach eine Perspektive, mit der ich gar nicht vertraut bin. Also erst einmal, das Filmfest München ist ja jetzt gar nicht mehr so weit hin, ne? Das sind 5, 6 Wochen oder so?
Nicht mal mehr, ein guter Monat.
Okay. Ja. Ja, und in der Hinsicht frage ich mich dann einfach, ist es naiv zu glauben, dass ihr hier noch Filme entdecken könnt, von denen ihr noch gar nichts wisst und die wirklich noch in Cannes laufen könnten? Ich frage da wirklich sehr naiv, ich bin da überhaupt nicht drin in dieser Kuration. Und ich frage mich auch, ob ihr beschreiben könnt, welche Geschichte ihr manchmal auch mit einem Film habt, also vielleicht von der ersten Drehbuchkonzeption bis hin zum Showcasing auf dem Festival, also könntet ihr das ein bisschen beschreiben?
Kann es für uns, glaube ich, wahnsinnig wichtig und ich sage es ganz ehrlich, unsere Redaktion hasst uns ein bisschen dafür, weil wir einfach wirklich versuchen, unsere Deadline so weit wie möglich nach hinten zu rücken, weil wir tatsächlich jedes Jahr Titel aus Cannes wollen und auch brauchen. Das haben wir uns seit Jahren zur Aufgabe gemacht, einfach mindestens 10 bis 15 Titel aus Cannes zu holen, um auch da das Spektrum aus Cannes zu zeigen, also junge Entdeckerfilme, Debütfilme aus der Kazenne, aus der Semaine, aber auch große Titel aus dem Wettbewerb. Und auch das wollen wir natürlich in diesem Jahr wieder machen. Wir sind tatsächlich angereist mit schon 6 Filmen im Gepäck aus Cannes, die wir davor schon sehen durften und die uns das Leben so ein bisschen leichter gemacht haben. Und jetzt sichten wir gerade noch für 7 weitere Titel, die wir in diesem Jahr im Sommer in München präsentieren wollen.
Und es ist tatsächlich so, dass da Entdeckungen dabei sind und wir von bestimmten Filmen wirklich überrascht werden und jetzt vor allem als erstes zu diesen 6 Titeln erstmal junge Stimmen eingeladen haben und noch nicht weitere große Filme. Der andere Teil der Frage bezog sich auf unseren Weg mit Filmen. Für gewöhnlich bei internationalen Filmen sehen wir die fertigen Filme. Aber es gab jetzt auch einen Cannes-Film, den wir noch ohne Spezialeffekte sehen durften früh. Ja, weil der uns in einer Form nahesteht. Und das ist spannend. Was wir tatsächlich sehr oft haben bei deutschen Projekten ist, dass wir Treatments kennen, dass wir FilmemacherInnen kennen, über Jahre begleiten, immer wieder nachfragen, die Projekte sich entwickeln und wir dann teilweise auch 2, 3 Schnittfassungen zu sehen bekommen, bis man sagt, hey, das ist super, das wollen wir gemeinsam machen.
Und es hilft natürlich auch, ich könnte vielleicht ein Beispiel aus dem diesjährigen Wettbewerb nennen, Magnus von Horn, Girl with the Needle, der ja eben auch zum Beispiel in Göteborg bereits im Januar als Work in Progress präsentiert wurde. Und ich sag's euch mal ganz ehrlich, bereits dort ist der komplette Kinosaal ausgeflippt, weil alle einfach schon die Ausschnitte geliebt haben. Also da hat man einfach gesehen, das ist ein sehr spannender, besonderer Titel. Es wird mit Sicherheit ein sehr harter Titel werden. Und das ist ja schon auch einer der Filme, über die sehr, sehr viel diskutiert wird hier. Und dass wir sowas ein bisschen früher schon sehen dürfen, Teile davon, und eine Idee bekommen dürfen, was das sein könnte, ist für uns natürlich toll, weil das war von Anfang an, glaube ich, ein Titel, der uns sehr interessiert hat.
Ist euch dann, also weil ich da wirklich überhaupt nicht im Bilde bin, ist euch dann in diesem Moment, wenn ihr das in Göteborg mitbekommt, ist euch dann schon klar, dass das ein Cannes-Titel dann sein wird?
Also ich glaube, mit den Jahren bekommt man immer mehr ein Gespür dafür, was ein Cannes-Titel sein könnte, die Art und Weise, wie ein Film gemacht ist, die Art und Weise, welche Themen besprochen werden, was diskutiert wird, aber auch vielleicht, wer hinter so einem Film steht. Und da kriegt man, glaube ich, auch über die Partner, die wir haben in der Industrie, ein ganz, ganz gutes Gespür. Und bei dem Titel war es mir zumindest sofort klar, dass der nirgends anders besser hinpasst als nach Cannes. Mich hat sehr gefreut, dass er im Wettbewerb gelandet ist.
Ja, also die internationale Selektion von euch, was ja zumeist bei anderen Festivals kam, sind meistens oft sehr, sehr basiert auf Sundance, was meistens in Sundance kam. Oftmals sind noch Filme aus Venedig aus dem Vorjahr bei euch. Letztes Jahr hatten wir Love Life von Koji Fukuhara, der bei euch lief. Und von den großen Titeln her, letztes Jahr war ja, glaube ich, Fallen Leaves von Kaurismäki somit der größte Film. Aber besonders in den Subsektionen seid ihr sehr gut aufgestellt, merkt man. Also letztes Jahr gab es Joanna Arrows, The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed. Joanna Arno, danke. Oder auch Lisandro Alonsos Eureka. Also das sind beides sehr, sehr starke Special Interest Filme. Mal die provokante Frage, gibt es Filme aus diesem Line-Up, auf die sich der gebürtige Münchner dieses Jahr vielleicht schon freuen kann, oder dürft ihr da noch nicht drüber reden?
Wir können über unsere Leidenschaften reden für das Programm und was wir also besonders verfolgen werden. Und ich greife jetzt Jule mal vor. Jule wird jedenfalls alles tun, um The Substance zu bekommen. Aber ob wir ihn kriegen, das sehen wir dann.
Ja, also das ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Highlights aus dem Wettbewerb. Der hat mich total umgehauen. Er greift einen physisch an, aber auf so eine schöne Art und Weise und auf so eine bunte Art und Weise und auf so eine intensive Art und Weise, dass ich den, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr gerne nach München holen möchte. Und der ist ja bei Mubi gelandet, also der wird auch sehr in die deutschen Kinos dann kommen.
Ja, gekauft, ne? Das war ursprünglich ein Universal-Titel, glaube ich. Also, und dann kurioserweise. Ja. Abgetreten.
Genau, und Mubi wurde in den letzten Jahren auch zu einem wichtigen Partner von uns. Also auch ein Beispiel, das ich da noch gerne nennen würde, ist tatsächlich After Sun von Charlotte Wells, der auch hier lief und den wir hier sehen durften, beziehungsweise schon ein bisschen früher sehen durften. Und der hat uns sofort umgehauen und da wussten wir, der muss nach München. Und er hat ja dann auch bei uns im internationalen Debütfilmwettbewerb Cinevision gewonnen. Also das hat uns dann auch total gefreut.
Und darüber hinaus vielleicht noch, also natürlich interessieren uns auch Traditionslinien, die das Festival hatte. Wir haben von Yorgos Lanthimos zum Beispiel Dogtooth gespielt und dann interessiert uns sein Dogtooth-artigster Film seit Dogtooth irgendwie dann doch schon sehr. Gia Janke haben wir sehr viele Filme gespielt, war ja auch in München und insofern ist sein neuer Film ganz im Fokus. Und ich will aber unbedingt über O Canada reden von Paul Schrader. Wir finden den massiv unterbewertet in der ersten Betrachtung und Rezeption. Wir glauben, dass das Prinzip des unverlässlichen Erzählens, was die ganze Karriere geprägt hat, hier einen wunderbaren Ausdruck findet. Wir finden Richard Gere super. Und ob wir das nun im Sommer machen können, sei dahingestellt. Aber wir können ja, wie gesagt, hier schon ein bisschen über unsere Leidenschaften reden. Und mir persönlich hat der wahnsinnig gut gefallen. First Reformed war ein ganz wichtiger Film, den wir auch in München zeigen durften. Und da sehen wir auch wieder Verbindungslinien, die uns zumindest begeistern. Aber das ist das eine, die Begeisterung. Und das andere ist die Jagd nach den richtigen Filmen und der Zusage. Und da ist ganz wichtig zu sagen, nee, wir kriegen nicht jeden Film, den wir wollen, sondern wir müssen um jeden kämpfen und suchen uns unsere Kämpfe aus. Und wie gesagt, heute setzen wir uns zusammen und finalisieren so ein bisschen Welle 10 Projekte, die wir jetzt unbedingt jetzt über dann 10 Tage etwa, 7 bis 10 Tage nun wirklich jagen wollen.
Ja, aber wie funktioniert denn so ein Kampf? Also wie kann man das Interesse so klar und deutlich machen und wie kann man die Leute davon überzeugen, dass sie nach München kommen?
Penetranz. Also wir sind, manche würden uns vielleicht als ein bisschen nervig beschreiben, ja, vor allem an Tag 9 in Cannes, weil wir doch durchaus, glaube ich, dazu neigen, dann öfter als einmal eine SMS zu schreiben, wie gut uns ein Film gefallen hat und dass wir den unbedingt beim Filmfest München brauchen. Und das ist natürlich in Cannes einfach toll, weil hier ist jeder und jede. Also man findet hier einfach die deutschen Verleiher, man findet hier die Produktionsfirmen, man findet die internationalen Weltvertriebe. Und so kann man natürlich einfach mit den unterschiedlichsten Stellen und Leuten sprechen und die dafür begeistern und auch die Filmschaffenden selber, dass sie einfach nach München kommen im Sommer.
Und sind da noch andere Kriterien zugange? Also könnt ihr beschreiben, was hindert die Leute? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht manche Leute gern nach München kommen können, aber dann gibt es von anderen, von höherer Riege oder so, Kommentare dagegen. Und weil wir, und ich glaube unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich auch, nicht so darüber im Bilde sind, was spricht denn vor allem gegen so etwas? Also es gibt natürlich noch andere Festivals, wo diese Filme eben laufen können. Aber ist es der einzige Grund, der dagegen sprechen könnte, dass ein Film in München läuft?
Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen, wie heutzutage Auswertungsketten gestaltet werden. Also was bedeutet eine Kino-Release-Strategie für Deutschland und in Deutschland? Was bedeutet es, wenn ein deutscher Verleiher einen Film hier erst kauft? Was bedeutet es dann, das Material auch vorzubereiten für ein deutsches bzw. Münchner Publikum? Und da sind unsere Timelines einfach wahnsinnig kurzfristig und wahnsinnig intensiv. Und da bleiben uns nur manche Spielräume. Und da sind wir einfach sehr glücklich, dass wir mit vielen deutschen Partnern da sehr gut zusammenarbeiten dürfen und können und auch mit Weltvertrieben da einfach seit vielen Jahren eine sehr gute Beziehung haben, dass da auch ein Vertrauen entstanden ist, dass mit so einem frischen Titel einfach sehr gut umgeht in München, dass wir da auf gute Angebote immer bauen können, glaube ich.
Ich wollte nochmal auf das, was ihr gesagt habt, vorher zurückkommen, dass Titel von uns aus Venedig stammen, ne? Aus vielen Herbstfestivals, das ist eigentlich viel schwächer geworden und das ist wie ein Symptom dafür, wie sich die Branche verändert hat und was diese Jagd bedeutet. Also die Auswertungsketten, jeder Verleiher versucht den optimalen Zeitpunkt einer maximalen Aufmerksamkeit für seinen Film zu finden. Also insofern ist ein Festivalauftritt ganz nahe am Kinostart für ganz viele Verleiher wichtig, ne? Dann kommt vielleicht ein Talent, ein Regietalent wird interviewt, es gibt direkt das Interview, die klassische Kette. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass Filme, wieder spezifisch sehr oft deutsche Filme, bei uns sozusagen getestet werden und dann 8-9 Monate später im Verleih sind und herauskommen, weil wir da wieder eine andere Aufgabe haben. Da wird das Münchner Publikum, was ja echtes Publikum ist, wir reden so ganz viel über die Industrie und die Branche, aber in jedem unserer Screenings sitzen ganz viele normale Kinogänger. Das heißt, es gibt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie ein Film ankommt. Und das wird auch genutzt. Und was dann also dagegen sprechen kann, ist die erste Variante, dass der Kinostart einfach spezifisch zum Beispiel im November liegt und da andere Festivals näher dran sind und dass dann das mehr nützt. Das können wir manchmal aushebeln, tun auch alles dafür, aber nicht immer.
Und Gott, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen.
Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz daran anschließen. Also ich finde, weil ihr vorher schon Joanna Arno erwähnt habt, the feeling that the time for doing something has passed, war ein ganz besonderer American Indie. Der hat für mich auch einfach fantastisch nach Cannes gepasst. Der wäre, glaube ich, bei Sundance erstmal ein bisschen verloren gewesen. Und uns hat das total gefreut, dass wir die zweite Premiere direkt nach Cannes haben durften, weil das ehrlich gesagt für amerikanische Filme gar nicht so üblich ist, weil da häufiger ein größerer Druck drauf ist oder die unmittelbar nach Cannes eigentlich erstmal ihre eigene Premiere in den USA oder in Kanada Stichwort Toronto, feiern wollen. Und das hat bei Joanna aber genau andersrum wahnsinnig gut funktioniert, weil der lief danach tatsächlich in Toronto. Der lief danach im Oktober beim New York Film Festival und hat dann einen amerikanischen Release bekommen. Und der hat so eine richtige lange Festivalreise nochmal hinter sich gebracht. Und da freut es uns, glaube ich, dass manchmal diese Prinzipien, wie man sie kennt, eigentlich heute gar nicht mehr so unbedingt genauso funktionieren müssen, sondern alle auch bereit sind, manchmal ein bisschen anders zu denken.
Ich möchte noch eine Anekdote dazu erzählen, weil Jule vorher Aftersun erwähnt hat. Wir haben tatsächlich die zweite Premiere weltweit des Films gehabt und sind danach zum London Film Festival gefahren, wo uns die komplette schottische Filmindustrie schockiert angeschaut hat, insbesondere dich, und ständig fragte, wie habt ihr denn das geschafft? Das hätte doch Edinburgh sein müssen, so als nächste Premiere. Und das ist, glaube ich, also da will ich einfach nur nochmal sagen, diese Penetranz, was bei uns jetzt gefühlt gar nicht so negativ besetzt ist, die führt manchmal dazu, dass man eben so diese klassischen Muster aushebeln kann. Also wie gesagt, eine maximale Liebe für einen Film hilft immer.
Okay, und was mich da noch interessiert ist bei dieser Filmauswahl, die ihr trefft, gibt es so eine kognitive Dissonanz manchmal, dass ihr einen Film seht, den ihr vielleicht selbst gar nicht so toll findet, aber bei dem ihr denkt, okay, das ist ein guter Film für München, weil er eben gewisse Dinge erfüllt, gewisse Kriterien, die ihr vielleicht auch an einen Film anlegt. Also ja, sowas würde mich interessieren. Also zum Beispiel bei diesem The Substance, mit dem ich einige Probleme hatte hier, aber ich kann gleichzeitig sehen, das ist ein Publikumshit. Also ich bin sicher, der wird sein Publikum finden. Und ja, habt ihr solche Momente, in denen ihr denkt, oh, dieser Film, vielleicht nichts für mich persönlich, aber für das Filmfestival generell ein guter Titel?
Also ich glaube, ich würde erst mal sagen, das ist genau der Grund, warum wir auch zu viert hier sind. Weil genau in dieser Zeit, die so intensiv für uns ist und so kurzfristig, brauchen wir diese Mehrstimmigkeit, wo es genau darauf ankommt, dass ich vielleicht sage, oh, ich finde den Film total scheiße, ich kann gar nichts damit anfangen. Dann aber Christoph sagt so, nee, sieh den doch mal aus dem Blickwinkel und vielleicht genau für eine ganz andere Zuschauerschaft. Und da, es geht ja genau um diesen Diskurs und diesen Dialog. Ist nicht, uns muss nicht jeder Film gefallen, in Anführungsstrichen, sondern wir müssen darin was sehen, was möglicherweise für ein Publikum interessant sein kann.
Ja, auch eine Herausforderung. Es geht, glaube ich, nicht um Kompromiss dabei, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, sondern um einen Blick, der für unsere kuratorische Arbeit in München zumindest wichtig ist, wo eine möglichst große Spannweite von Film ihr zu Hause findet. Also das Konstruktionsprinzip zum Beispiel der Reihe Neues Deutsches Kino ist explizit Eklektik. Da geht es darum, dass eine kommerzielle Komödie, die wir aber irgendwie speziell grundiert finden, neben einem absoluten Experimentalfilm stehen kann und sich am besten Menschen, die sich für das eine interessieren, in den anderen Film verirren und wir sozusagen dann den Blick auf die Möglichkeiten des Kinos weiten. Und das gilt natürlich genauso für das internationale Programm.
Und vielleicht, wir müssen hier bald zum Ende kommen. Anschließend daran würde mich jetzt noch vielleicht zum Abschluss interessieren, die Menschen hinter den KuratorInnen hier. Also, welche Filme haben euch denn persönlich hier auch sehr gut gefallen, unabhängig davon, ob sie dann Titel für München sind oder nicht?
Ich habe den Andrea Arnold geliebt. Bird. Also der ist ja auch sehr umstritten. Also es gibt Leute, die sind heulend rausgegangen und mit Gänsehaut und total verliebt in den Film. Dazu gehöre ich. Und dann habe ich aber viel mit Leuten diskutiert, die den einfach für einen ganz normalen Andrea Arnold Film hielten. So Fish Tank war viel, 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 viel besser natürlich. Aber was ich daran einfach mochte, ist der magische Realismus. Und ich könnte mir niemanden besseren vorstellen als Franz Rogowski als Bird. Und seine Körperlichkeit und seine Art und Weise, wie er ohne Sprache eine Sprache findet. Und das hat mich wahnsinnig berührt.
Ja, ist ein Film, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Und ich glaube, der hat uns auch ein bisschen geteilt. Also ich mochte den am meisten in diesem Podcast. Ja, und bei dir, Christoph?
Ja, ich denke eher über Momente nach. Und komme da interessanterweise nicht auf einen Film, den ich jetzt per se super gut finde, nämlich Megalopolis von Francis Ford Coppola. Aber es sind wirklich einige der irrsten Szenen der jüngeren Filmgeschichte in diesem Film. Und das kann, glaube ich, keiner vergessen, wenn John Voight in einer Szene zu Pfeil und Bogen greift und Shia LaBeouf darunter leidet, dann denkst du dir, okay, dieser Mann hat seinen Film wirklich selbst finanziert und diese kreative Vision ist komplett ungefiltert auf diese Leinwand jetzt geflossen und wir sind Teil davon. Das sind spannende Momente, die mich am meisten, glaube ich, antreiben. Und diese Wachheit. Ich muss wieder O Canada sagen, wir sind oft natürlich auch, wie ihr auch und viele andere, mal auch müde im Kino. Und bei O Canada gingen unsere Augen immer weiter auf und wir wurden immer wacher. Und das ist, da ist dann die Leidenschaft voll da. Da ist eben sozusagen, wissen wir, we're onto something. Oder wir können über diesen Film eben noch stundenlang und monatelang reden und vielleicht zeigen wir ihn sogar. So, das ist, würde ich sagen.
Und noch ein Geheimtipp, der euch, also der ein bisschen unter dem Radar hier geschwirrt ist. Also ich habe noch so ein paar Filme gesehen, die ich sehr interessant fand, aber die jetzt nicht so groß im Diskurs sind. Also The Other Way Around, ich weiß gar nicht, ob der schon offiziell gelaufen ist, aber der war ganz großartig. Blue Sun Palace, also das Blue Sun Palace in der Mandela Kritik und The Other Way Around in der Kansen. Dieser Sundance-Titel Good One hat mich total überrascht, also weil ich habe so ein Bias eigentlich gegen Sundance-Titel oft, aber der hat mich übrigens auch sehr an After Sun erinnert und auch Desert Earth Namibia. Also das sind so kleine Titel, die bei mir aber sehr hoch im Kurs stehen und ich habe mich gefragt, waren da auch Titel, die euch noch zugesagt haben?
Also uns beschäftigt. Ja, Christoph sagt immer, oh, Kanada, deshalb muss ich immer an unseren Kanada-Schwerpunkt denken. Ja, und da hat mich ein Titel total überrascht, auch aus der Kaserne von Matthew Ranking, Une langue universelle, der einfach, ein Titel aus Quebec, fantastisch ist. Das ist die beste Art und Weise von Kino aus Quebec. Und das noch mit einem iranischen Twist, also nochmal ein ganz anderer Einblick in die Gesellschaft Kanadas. Und so künstlerisch gestaltet, die Bilder, wunderbar. Ich konnte mich in jede Figur irgendwie reinlesen und reindenken. Und ich wurde auch von dem Film total verzaubert.
Ja, ganz toller Film, kann ich auch nur empfehlen. Und irgendwie wurde so als Schnittstelle beschrieben von Rankin zwischen Winnipeg und Montreal und Teheran, also irgendwo dazwischen. Und teilweise auch so sehr an Wes Anderson angelehnt, aber auf eine viel, was ja bei Wes Anderson in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist für mich, war das Herz. Und dieser Film hat halt Herz von Beginn zum Ende und hat Fäden, die sich durchziehen, die am Ende super entsponnen werden. Und ja, die hat mich auch sehr berührt.
Wow, danke für die Zusammenfassung. Mensch, Jule, wollen wir den programmieren? Sollten wir machen nach der Zusammenfassung?
Ja, also bitte, bitte, beglückt München mit euren Programmierkünsten.
Danke euch. Danke. Ja, also es ist einfach für uns immer total aufregend. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder nervös, ob alles klappen wird und wie alles klappen wird. Ist für uns immer echt intensiv, aber sehr, sehr schön.
Okay, ja, ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Also das hat uns sehr schöne Einblicke präsentiert. Also danke auch noch an dich, Jakob, und danke vor allem an Christoph Kröner und Julia Weigel.
Danke euch, ja, und danke. Jetzt auf in den letzten Tag an der Croisette.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Ciao, ciao.